Danke euch. Als Frieda mich gefragt hat, ob ich über dieses Thema predigen will, soll, wie gute Taten mich bereichern, habe ich sofort gedacht, ja, eigentlich bin ich schon ein Typ, der lieber anpackt und nicht nur philosophiert. Und als ich mich aber vorbereitet habe auf die Predigt, bin ich schon auch ins Philosophieren gekommen. Also das heißt, erwartet heute einfach nochmal vom Titustext, den ich heute auslegen werde, nicht sozusagen eine Exegese, sondern stärker möchte ich heute auch auf die Seele, auf die, wie Gott uns geschaffen hat, eingehen. Und da haben Philosophen oder da haben Menschen, die über das Leben nachgedacht haben, auch viel erkannt im Leben. Und ich bitte einfach mal, die Folie vorne einzublenden. Wir sind nicht auf diese Welt gekommen ohne Eltern zum Beispiel. Wir haben eine Identitätsfindung und die Identitätsfindung entscheidet ganz viel, ob wir geben oder empfangen. Es gibt Menschen, die haben außer sich selbst nichts zu geben, jetzt am materiellen Sinn. Oder sie sagen, wir haben jetzt in der Kirche drei Rollstuhlfahrer, die sagen, nehmt mich einfach mal so an, wie ich bin als Rollstuhlfahrer und das ist gut. Aber sie brauchen separaten Platz, sie brauchen jemanden, der sie begleitet. Sie sind groß geworden, oft schon seit Geburt auf, dass sie Hilfe brauchen. Übrigens, jeder von uns hat am Anfang, als er geboren wurde, Hilfe gebraucht. Das wollen wir manchmal als Erwachsene gar nicht mehr so gern hören. Weil ganz viele kommen zu mir in die Beratung und sagen, wie kann ich unabhängig werden, endlich mal selbst entscheiden, endlich mal das tun, was ich schon immer wollte. Und darum soll es heute auch gehen in der Predigt. Dieses Bild, die Liebe des Vaters sucht irdene Gefäße, ist mir heute nochmal ins Auge gesprungen. Da ist die Liebe des Schöpfers, unseres Schöpfers gemeint und nicht unseres irdischen Vaters. Die Liebe des irdischen Vaters sucht vielleicht auch irdene Gefäße, aber nicht im Sinne von, dass wir für andere oder für uns selber da sind, sondern er wünscht sich in erster Linie, als Vater gesehen zu werden, Vatertag. Ich habe rührende Texte von meinen beiden Töchtern gekriegt. Ich gedacht, ja, so wünscht man sich's. Ich habe echt gesagt, Dankeschön, also nicht nur Gott gegenüber, sondern auch den Kindern, habe gesagt, hätte ich nicht erwartet. Und vielleicht sucht auch der Vater im Himmel, der Vater Jesu Christi, auch dieses Gegenüber. Deswegen haben wir auch gerade Gott angebetet. Diese Folie, die bringe ich meistens bei Pastorenschulungen und sage ihnen, ja, das wäre eigentlich das Angemessene, dass wir mal sehen, in welchem Kontext wir leben. Wir leben ja nicht nur im Gottesdienst. Eine Stunde in der Woche. Und wenn wir vielleicht nur jeden zweiten Sonntag im Gottesdienst sind, sind es 2 Stunden, vielleicht 2,5, 3. In aller Regel, und darum geht es mir heute auch, wie gestalten wir unseren Alltag? Wie sind wir unterwegs, wenn wir ja, nachher nach Hause gehen? Und deswegen war mir das Lob meiner Kinder, die auch ehrlich gesagt haben, ja, wir haben viel von dir gelernt, auch wenn es durch schwierige Zeiten mit dir ging, war mir sehr viel wert, weil die haben Alltag mit mir geteilt. Wie gute Taten mich bereichern und Gnade weitergeben, das gehört für mich zusammen. Gnade weitergeben heißt letztendlich das, was ich empfangen habe, kann ich weitergeben. Und darum soll es heute auch gehen. Im Titustext 3, 7 bis 9 und 14, da steht, durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen. Den törichten Spekulationen hingegen, den Auseinandersetzungen um Geschlechtsregister und den Streitereien und Wortgefechten über das Gesetz, geh aus dem Weg. denn sie sind sinnlos und bringen keinem auch nur den geringsten Nutzen. Und in Vers 14 sagt Titus noch am Schluss, bevor der Segensspruch am Schluss kommt, Vers 15, überhaupt sollen unsere Geschwister auf Kreta lernen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird ihr Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Man muss sich das so vorstellen, Paulus war der Mentor von Titus. Und er hat immer mal wieder Briefe geschrieben, heute würde man anrufen oder skypen. Oder man würde auch mal mit dem Flugzeug dorthin hinkommen, wo jetzt der Mentee ist. Aber in dem Fall war das klar, dass Paulus hier einfach einen Brief an Titus schreibt und einen ganz klaren Rat gibt, wie er die Gemeinde leiten soll. Da gab es noch andere Leiter. Aber er hat ihm ganz klar und deutlich gesagt, die Gnade Gottes ist eigentlich das, was es gilt, als Botschaft zu bewahren. Das habt ihr wahrscheinlich schon in anderen Predigten gehört im Titusbrief, was das bedeutet. Da gab es Gesetzeslehrer, da gab es Gnosis, da gab es Irrlehrer in dieser Gemeinde. Und nochmals am Schluss, und das ist ja oft so, bevor man einen Brief endet, legt man nochmal einen Schwerpunkt drauf, was wichtig ist, sagt Paulus ihm, bitte streite nicht ewig über Gesetze, törichte Spekulationen, und so weiter. Das denke ich manchmal, wenn es um Handeln geht. Aufhören mit dem Geschwätz, nicht mehr Arbeitskreise gründen, etwas tun. Wir können ja auch Statistiken bedienen, was die Tafel bringt oder nicht bringt. Wir können Statistiken bedienen, ob Flüchtlingshilfe gut oder schlecht ist. Und wir können Statistiken so auslegen und so auslegen. Und unterm Strich könnte passieren, dass wir nichts tun, sondern nur Auswertungen treffen. Und so können wir das auch in der Gemeinde machen. Wir können die Zahlen zählen. Wer arbeitet alles mit? Ich fand es klasse, dass du am Anfang gesagt hast, wie viele mitarbeiten im Gottesdienst. Aber unter der Woche arbeiten noch viel mehr. Und es ist etwas Wunderbares. Und wir haben viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Die wenigsten kriegen Geld dafür. Aber wir können uns darüber zerfleischen, ob zu wenig oder zu viele mitarbeiten. Und das wäre doch doof. Entscheidend ist doch, dass wir die Gnade, dass das, was Gott schon angegeben hat und angefangen hat in Jesus, durch seinen Geist weitergegeben wird. Das ist entscheidend. Und da habe ich einfach auch noch so ein paar Folien mitgebracht, damit wir nicht nur übers Geben oder über verschiedene Gaben auch nur reden, sondern ich möchte gerne auch nochmals betonen, dass jede Begabung und jedes Talent vom Schöpfer unseres Lebens stammt. Und da gibt es natürliche Gaben, zum Beispiel auch, dass etwas wächst auf der Erde. Jesus sagt zum Beispiel, schaut euch die Vögel an, die haben zu essen. Wir gehen zum Aldi, Lidl und vielleicht sonst zu einem guten Bauern. Aber der lässt es auch wachsen, der sät und erntet und wir haben vielleicht dann Biogemüse. Wichtig ist, das sind natürliche Gaben und da gilt es auch etwas zu tun, sonst entsteht nichts. Wenn ihr am Montag, also morgen zur Arbeit geht, dafür euer Gehalt bekommt, eure natürliche Gabe ist eure Energie, eure Gabe, euren Job auszuüben, ob euch jetzt Spaß macht oder nicht. Dafür kriegt ihr Geld und das hat euch Gott anvertraut. Dann haben wir latente Gaben. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, dass wir die haben. Die schlummern in uns. Viele kommen in der Midlife-Crisis zu mir oder auch manchmal früher Studenten, die sagen, ich glaube, ich studiere das Falsche. Oder ich glaube, ich bin an meinem Leben vorbeigegangen. Die ahnen etwas davon, dass es noch Gaben in ihnen gibt, die schlummern und wo die Zeit davongelaufen ist. Viele auch in der Gemeinde, in der Kirche sagen, eigentlich müsste ich mit meiner Zeit was Sinnvolles anfangen. Und sinnvoll tendiert in die Richtung, dass man ahnt, ich könnte etwas tun, aber ich weiß es noch nicht. Latent. Es muss hervorgehoben, geweckt werden. Dann gibt es geistlich-spirituelle Gaben. Das heißt, der Heilige Geist hat in uns Gaben hineingelegt, die wir durch unseren Glauben, durch unser Christsein empfangen haben, durch die Taufe, durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt, heißt es im Titusbrief. Und das sind Gaben, wo ich sagen würde, das soll Gott durch uns scheinen. Ich sage es mal ganz schlicht. Das soll Gott sichtbar werden. Der Heilige Geist macht Jesus, macht Gott sichtbar. Er offenbart durch die Kirche, durch den Leib Christi seine Herrlichkeit. Zu geistlichen Gaben gehört eben auch Gaben der Wunderheilung, Gaben der Prophetie und so weiter. Kann man einfach mal nachlesen. Charismen, also wir reden immer von Gnadengaben, die uns kosten, wir haben sie nicht verdient, wir haben sie empfangen, kostenlos. Wir haben sie einfach mitbekommen durch die Geburt und durch den Heiligen Geist von Gott empfangen. Und diese Gaben, die befähigen uns, vollmächtig zu handeln und in der Liebe zu wachsen. Ich habe das vorher schon ein bisschen im Interview angedeutet. Wir werden selber auch reich dadurch. Das ist das Spannende, wenn wir uns einbringen in Gottes Reich, in die Gemeinschaft, in die Familie. Wir werden beschenkt. Wir werden etwas empfangen. Ob das bei den Kindern ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ob das beim Partner ist, so wie wir ihn behandeln, so werden wir es zurückbekommen. So wie man in den Wald reinruft, so schallt es zurück, gibt es das Sprichwort. Und deswegen lohnt es sich auch, darauf zu achten, wie man miteinander umgeht. Deswegen kommt ja auch bei den Pfadfindern dieser Satz, jeden Tag eine gute Tat. Die meinten jetzt mit jeder guten Tat auch mal jemanden Platz frei machen, über die Ampel führen, aufhelfen, wenn eine Not ist. Aber es ist ja umfassender. Und ich habe hier einfach auch nochmals eine Differenzierung drin in den Gaben. Ich bin überzeugt, dass wir nicht nur Gaben des Handelns brauchen, sondern dass wir auch Gaben des Prüfens brauchen, ob es klug ist, ob es weise ist, so zu handeln. Und dass wir eine Gabe des Vermittelns brauchen, wenn die einen sagen, wir müssen endlich mal da lang und die anderen, wir müssen endlich mal da lang. Und der Maßstab dieser Gaben ist die Liebe, sagt Paulus in 1. Korinther 13 und auch 14. Das heißt, ich möchte gerne nochmal betonen, dass das Gaben des Vermittelns manchmal fast wie so ein Übersetzerdienst ist, Mediator, den anderen besser zu verstehen. Und beim Gaben des Handelns, dass man auch mal Worship nicht nur an der Gitarre macht, sondern an der Stichsäge. Oder eben bei der Tafel das Essen zu verteilen. Oder eben auch ganz praktisch Besuchsdienste, Trauerarbeit, seinem Kollegen einfach auch ermöglichen, dass man tauschen kann, wenn man verschiedene Dienste hat. Dass man den Müll rausträgt, ohne aufgefordert zu werden. Und Gaben des Prüfens, das ist ein bisschen auch mein Job meistens, dass ich die Menschen frage, wer sagt dir denn, dass du das tun sollst? Wieso tust du das denn überhaupt? Was wäre, wenn du es nicht tätst? Was würde denn Schlimmes passieren? Gründe, warum ich tue, was ein anderer möchte. Es kann sein, dass ich Schuld oder Scham empfinde, dass ich etwas nicht getan habe und meine, ich müsste etwas gut zu machen. Aber Scham und Schuld glaubt in der Regel oder da glaubt der Mensch, er wäre verantwortlich für die Gefühle des anderen. Er dürfte sich so nicht mehr zeigen, wie er ist, weil der andere drunter leidet. Man schämt sich vor Menschen, wenn man glaubt, so kann man nicht bestehen. Wie oft erlebe ich das, dass Menschen zu mir kommen, sich schämen dafür, was sie jetzt für ein Anliegen haben. dass sie sich schämen, zum Arzt zu gehen, weil der erkennen könnte, was alles in seinem Leben krank und schief und schepp hängt. Es sind nicht immer die Schmerzen, die wir befürchten, sondern dass wir erkannt werden. Oder Angst, wenn ich es nicht tue, dann hat das unangenehme Folgen für mich. Dann werde ich Ärger kriegen. Wie viele handeln aus Angst? Oder auch Gehorsam. Eine Person, die für mich eine Autorität ist, für Titus war wahrscheinlich der Paulus auch eine Autorität, der Chef, die Eltern und so weiter. Der hat es gesagt, also tue ich es. Wir sind zum Beispiel auch ein Volk, das viel Leid erlebt hat durch Gehorsam. Kadavergehorsam nannte man das im Dritten Reich. Man hat es getan. Man sagte auch, man war unschuldig, man hat ja nur getan, was man einem sagte. Und in aller Regel sind diese drei ersten Punkte sehr starke fremdbestimmende Themen. Und manche glauben dann, wenn es um Wertschätzung geht, beim vierten Punkt, ich habe Freude daran, zum Wohle anderer Menschen beitragen zu können, das wäre keine Fremdbestimmung. Es ist aber auch eine Fremdbestimmung, weil ich kann, indem ich was Gutes tue, auch selber etwas bekommen. Ist nicht verboten. Also nicht jetzt weglaufen, bitte. Wir handeln immer noch gerne für andere und geben Liebe weiter. Aber in aller Regel tun wir es nicht ohne die Motivation, auch etwas zurückzubekommen, nämlich Wertschätzung. Schön ist, dass es in diesem Vers, in diesem Satz drunter heißt, ich habe Freude daran. Daran kann man erkennen, ob man noch auf der Seite ist, wo man sagt, ja, das macht mir noch Spaß. Bloß wenn mir Leute sagen würden, was es macht dir Spaß, dass es mir schlecht geht. Merkt ihr es? Dann müssen sie sozusagen zu mir kommen, damit mir es gut geht. Und das ist eher wieder so ein Gefängnis. Es ist nicht frei. Es ist nicht, weil wir erkannt haben, dass wir Beschenkte sind und es weitergeben. Ihr merkt schon, es ist nicht nur eine Predigt, sondern es ist auch ein bisschen so eine Art Weisheitslehre. Die Bibel nennt das Sprüche und so weiter. Und ich habe mir die Freiheit rausgenommen, heute einfach auch noch diese Themen mit hineinzunehmen. Liebenswert, wertvoll angenommen. Viele Menschen fühlen sich vor allem, wenn sie unter Stress, wenn sie in Belastungssituationen sind, nicht mehr wertvoll, nicht mehr geschätzt und nicht mehr liebenswert. Die meisten werden sehr kritisch zu sich. Und sie entwickeln dann Strategien, diesem Gefühl zu entrinnen. Und diese Strategien könnten so lauten, ich wäre dann wieder geliebt, wenn, und Kahler hat 1977 verschiedene Antreiberstrategien, nannte er es, herausgefunden, wie Menschen zumindest in der ersten Welt, in unserem Kulturkreis ticken. Ich bin dann liebenswert, wenn ich perfekt bin, wenn also alles stimmt, kein Fleck an der Hose, wenn die Vorbereitung stimmt, am besten kein Rechtschreibfehler drin. Und wenn mich dann jemand darauf anspricht, geht es mir ganz schlecht. Nicht mehr perfekt. Ich bin liebenswert, wenn ich stark bin, wenn man mir keine Schwäche anmerkt, wenn ich allein durchs Leben komme, wenn ich sagen kann, nichts bringt mich um, keine Beratung trifft mich, kein Job, der mir anvertraut wird, macht mich schwach und der Schmerz stärkt mich. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich bin liebenswert, wenn ich gefällig bin, es recht mache. Das empfinde ich zum Beispiel ganz stark, wenn wir diese Gottesliebe-Mentalität haben und glauben, Gott hätte es allen recht gemacht und so ein bisschen säuseln und sagen, alles ist gut. Und was muss ich tun, damit ich von Gott geliebt werde, von der Kirche geliebt werde, von meinem Chef geliebt werde? Und in der Partnerschaft, wenn ich Paarberatung mache, heißt es dann manchmal, ich möchte keinen Hund als Mann. Das heißt, weil Hunde möchten es einem recht machen. Sie übrigens, sie bleiben ja von 0 bis 3, die werden ja nicht viel älter. Jetzt mal rein von der Entwicklungspsychologie. Das heißt, sie gucken immer das Herrchen an und sagen, ist alles gut? Bin ich noch bei dir und du bei mir? Das heißt, wenn ich es recht machen möchte und ich merke, ich schaue die ganze Zeit, ob ich es dem anderen recht mache, ist es auch so diese Strategie, dann werde ich geliebt. Ich bin dann liebenswert, wenn ich mich anstrenge. Das kenne ich sehr stark in meinem Leben, ich strenge mich an, da muss doch jemand sagen, du hast es echt gut gemacht. Von der Bibel her, die Bibelkenner wissen, Maria und Martha, die hat Jesus bedient und die ganzen Gäste und war stinksauer, weil sie wirklich es recht machen wollte, aber vor allem sie hat angestrengt und hat sich wirklich Mühe gegeben. Manchmal entdecke ich mich in dieser Martha und nicht bei der Maria, die bei Jesus saß. Fünftens, ich bin liebenswert, wenn ich mich beeile. Das heißt, schnell noch was machen, schnell noch die letzte E-Mail rausschicken und dann fühle ich mich besser. Schnell noch was kochen, schnell noch den Garten gießen, schnell noch. Ich sehe noch so viele Aufgaben und das treibt mich an. Und wenn ich dann sagen kann, ich habe das und das und das ganz schnell noch gemacht, dann denke ich, jetzt wäre ich liebenswert. Wir haben mehrere von diesen Antreiberstrategien, man kann sogar Tests dazu machen. 2 bis 3 in der Regel sind unsere Schwerpunktantreiber. Und wenn wir in der Stress heute hierher gekommen sind, wenn wir Alltagsstress haben, Trauer haben, Trennungsschmerz und sonstige Dinge, werdet ihr auch gewisse Antreiberstrategien entdecken. Warum? Weil wir als ganze Gesellschaft so geprägt werden. Und deswegen möchte ich einfach nochmal dagegen setzen, ist die Gnade Gottes etwas super Wertvolles, weil die Gnade Gottes treibt uns nicht an, sondern die Gnade Gottes sagt zuerst, du bekommst etwas und jetzt kannst du weitergeben. Die Gnade Gottes heißt, ich bin für dich gestorben, ich bin auferstanden, jetzt kannst du mit mir frei durchs Leben gehen. Jetzt kannst du wieder mehr deine Bestimmung leben als Tochter Gottes, als Sohn Gottes, als Kinder, als Geliebte. Ich habe mal ein paar Brillen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man eben auch bewertet wird, indem jemand eine Brille auf hat und genau fixiert. Dass man sagt, ja, ich brauche auf jeden Fall die Brille, um den anderen besser zu sehen und mich vor Sonne und Sonstigem zu schützen. Vielleicht ist es auch eine Lesebrille. Wir haben Brillen auf. Leider haben wir Brillen auf. Wir sind so geprägt worden, Menschen auch anzuschauen. Das ist übrigens eine enorme Gabe, jemand anzuschauen. Und wir wurden angeschaut von Mutter, von Omas, von Lehrern, vom Vater, vom Opa, von Bruder, Schwester, von Freunden. Viele Menschen handeln, wenn sie morgens aus dem Haus gehen, nur nach dem Prinzip, mit wem komme ich heute zusammen und wie werde ich gesehen? Kennt ihr das? Was sagen sie über mich, wenn ich den Raum verlassen habe? Wie sehen Sie mich, wenn Sie mich grüßen? Das heißt, die Brille, die dann aufgesetzt wird, ist jetzt einfach symbolisch gesehen die Bewertungsbrille. Wir haben, wenn wir verliebt sind, eine rosarote Brille auf, sagt man dann. Man sieht dann auf einmal keine Probleme mehr. Und die Frage, die ich heute auch in der Predigt stellen möchte, ist, wer darf dich durch seine Sicht prägen? Und bewerten. Sollen es Menschen sein oder soll es Gott sein? Und welche Motive entdeckst du in dieser Predigt, wieso du handelst, wieso vielleicht auch zu viel von dir weggeht, wegfließt an Kraft, indem du dich schwer tust, Entscheidungen zu treffen und sagst, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Es könnte daran liegen, dass diese Antreiberstimmen dich kirre machen. Die Menschen, die, mit denen du zu tun hast, den Erwartungen, denen du gerecht werden möchtest. Und das Schlimme ist übrigens, diese Brillen funktionieren auch noch, wenn die Menschen schon verstorben sind, die euch anschauen. Meine Eltern sind schon lange tot, ich wüsste, welche Bewertung sie hätten. Und zwar nicht nur schlechte, auch segnende. Menschen, die verstorben sind, haben trotzdem in uns diese Bewertungsbrille hineingelegt. Und es lohnt sich, nicht nur bei mir in Beratung zu gehen, sondern mal bei Gott in Beratung zu gehen, wie er dich sieht, welche Möglichkeit er in dir sieht und was es sich auch, wie es auch viel leichter werden könnte in deinem Leben. Wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das nicht, und das Gefühl spricht ja auch zu mir, das hat ja oft auch diese Bewertungen, dann sagt dir Gott, ich will dich auf deinem Weg leiten. Ich gehe jeden Morgen unter die Dusche, das heißt, wenn man danach wieder schwitzt, und das ist so eine Art Ritual. Wir haben ja zum Glück in Deutschland genug Wasser. Und ich dusche mich und sage, Herr, ich möchte heute frisch und gereinigt in diesen Tag gehen. Ich bitte dich, dass du diesen Tag mit mir zusammen gestaltest. Ich weiß nicht, wer auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was mich überfordert. Letzte Woche wurde ich gleich 3-mal überfordert, aber du bist bei mir. Also überfordert werde ich, wenn ich Traumata auf einmal ohne Ankündigung erlebe. Einfach, dass jeder mal weiß, was ich meine mit Überforderung. Und andere werden durch andere Situationen überfordert im Alltag. Und dann hilft es mir, wenn ich weiß, ich bin nicht allein. Und es gibt im Psalm 32, Vers 8 diesen Vers: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist übrigens ein Vers, der für alle die, die kein angenehmes Gottesbild haben, eher hart ist, wenn Gott mich immer sieht. Für mich ist es ein so gnädiges, barmherziges Bibelwort, weil ich sage, Gott vertrauen, das möchte ich nie, nie verlieren. Auf Menschen zu vertrauen, da kann ich mir ja nicht mal auf mich verlassen. Da bist du ja verlassen. Auf eine Gemeinschaft sich zu verlassen, ist übrigens etwas sehr Tolles. Wer gerade in einer glücklichen Partnerschaft lebt, wer in guten Teams im Arbeitsplatz, in guten Teams in der Kirche, in der Tafel arbeitet, das tut unendlich gut. Aber da verlasse ich mich auf die Gemeinschaft. Und selbst die ist löcherig. Das weiß jeder, dass wir manchmal durch starke Zeiten, durch schwere Zeiten gehen. Und wenn ich Gott nehme, der mich mit seinen Augen leitet, dann gehe ich unter der Dusche hervor und sage, jetzt kann ich durch diesen Tag gehen. Jetzt kann ich Schwäche eingestehen, ich kann Menschen sagen, nein. Ich habe eine E-Mail letzte Woche bekommen. Ich denke, dass du der Richtige bist, diesen Menschen zu beraten. Er hat gesagt, das freut mich, dass du dich das vorstellen kannst, du kennst meinen Terminplaner nicht. Ich denke, wir sollten der Person den und den Link zeigen und dann kann sich jemand melden, der mehr Zeit hat. Und wenn keiner Zeit hat, dann kann er auch lernen, selber stark zu werden. Das heißt also, dieses Nein sagen lernen, da gibt es ja ganze Seminare dafür, woher das wohl kommt. Weil wir oft manchmal die Motive nicht klar haben, wofür wir etwas tun und ob wir auch Beschenkte sind. Unter der Dusche lasse ich mich beschenken. Nicht nur durch Wasser, sondern ich mache mir bewusst, Gott segnet mich und er hat mich gesegnet. Und vielleicht hast du ein anderes Ritual, Kaffeemaschine, Kerze, ein Kreuz. Ein guter Katholik wird den Rosenkranz beten. Das ist nicht lächerlich gemeint, sondern ich kenne diese guten, frommen Katholiken, die sich dadurch segnen lassen. bewusst machen, dass Gott für sie ist. Und die Frage ist, wer darf in der Stadtmission dir morgen sagen, dass du gesegneter bist? Manche machen auch WhatsApp-Gruppen. Das ist übrigens eine tolle Erfindung. Ich finde sie so langsam schon fast überflüssig, aber für sowas sich zuzuschreiben, ich wünsche dir einen schönen Tag, ist für alle Singles übrigens super wertvoll. Wer allein aufsteht und nur unter der Dusche steht, der kann sagen, dass es zu wenig ist. Weil da möchte ich auf diesen Anfangssatz zurückkommen, der Vater, die Liebe des Vaters sucht irdene Gefäße. Ich komme zum Schluss, ich glaube länger geworden. So ist das halt, das ist die letzte Folie. Das ist einfach, dass jeder für sich auch mal überlegen kann, was ist sein nächster Schritt? Was möchte er nach diesem Gottesdienst in der Woche umsetzen? Selbstverantwortung übernehmen, Selbstvertrauen und Vertrauen in andere wieder erhöhen, auch wenn wir wissen, wir werden wieder enttäuscht. Sagen, wie wir es sehen und empfinden und nicht sagen, na, wie die mich wohl sehen, wenn ich sage, was ich jetzt denke. Täglich bewusst etwas Neues ausprobieren. Da meine ich das Essen, jemand grüßen oder auch mal nicht grüßen oder zu spät kommen, statt immer pünktlich. Ich glaube, die Menschen, denen das zur Sklavenschaft geworden ist, die wissen es. Und die, die immer zu spät kommen, wissen, dass sie vielleicht mal pünktlich kommen sollten. Handeln statt jammern, aufschieben und nachgeben, da war das Thema heute. Nicht nur zu sagen, man müsste mal, den Satz kann ich gar nicht mehr hören, man müsste mal und vor allem du solltest es machen. Antreiber durch neue Botschaften ändern. Diese Antreiberbotschaften lassen sich nicht einfach verändern. Da holt man sich einen Freund, einen Mitmenschen, der einem die Erlaubnis gibt, es ganz anders zu machen. Und die letzte Frage, die lasse ich jetzt einfach auf euch wirken. Welche Lieder, Zitate, Bibelstellen können euch helfen? Und da können wir das nächste Lied singen. Amen.